Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guten Morgen zusammen. Ich grüße alle sehr herzlich mit dem Wochenspruch aus dem 1. Timotheus. Dem König aller Könige und Herrn aller Herre, der allein Unsterblichkeit hat, dem sei Ehre und ewige Macht. Dem König aller Könige und Herrn aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, dem sei Ehre und ewige Macht. Diese Woche gedenken wir der Reichspogromnacht von 1938. Die Synagogen brannten und es begann die Verfolgung der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung. Man sollte meinen, die Welt hat daraus gelernt. Doch erleben wir mit Schrecken einen Rechtsruck weltweit. Und da ist es gut, sich gewiss zu sein, es gibt einen König aller Könige, einen Herrn aller Herren, der auch über den irdischen Machthabern steht. Karl Barth hat vor seinem Tod mit einem Freund über die politische Weltlage 1968 telefoniert, mit ihm gesprochen und er meinte, nur ja nicht die Ohren hängen lassen, nie, denn es wird regiert. Nicht nur hier auf Erden, sondern es wird regiert von ganz oben vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente, darum fürchte ich mich nicht. Und dieser allmächtige Gott will uns dienen hier im Gottesdienst. Darum kommen wir zusammen, um ihn zu loben, zu preisen und ihm aber auch unsere Ängste und Sorgen zu bringen. Wir feiern heute Abend mal miteinander und da dürfen wir seine Gegenwart ganz besonders spüren. Herzlichen Dank an alle, die den Gottesdienst mitwirken und mitgestaltet haben. Das war heute Morgen ein bisschen wuselig und es hat alles wunderbar geklappt. Predigen wird heute Hildegard von Bauer. Beten wird mit uns Michael Gutjahr. Ich bin Jutta Kroll und ich darf Sie durch den Gottesdienst geleiten. Jetzt aber unsere schöne Heckinghauser Sonntagsfrage. Hat jemand Geburtstag? Ich sehe niemanden, dann wollen wir das Lied Nummer 165 aus dem Gesangbuch singen und ich glaube, wir singen es als Kanon. Ist das richtig? 175, ja, danke. 175.
Ich bete. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du heute diesen Sonntag, diesen Tag des Friedens für uns gemacht hast. Wir danken dir, dass du uns an ihm erinnerst, wie freundlich du uns rufst und wie du uns an der Ruhe teilhaben lässt, die Körper und Seele erfrischt. Wir wollen nun alles zur Ruhe kommen lassen. Nicht nur unsere Hände, sondern auch alles, was in uns ist, was uns im Kopf herumgeht und unser Herz beschwert, unsere Sorgen, unsere Pläne. Dein Wort hat die Welt geschaffen. Mit deinem Wort erhältst du uns Von deinem Wort leben wir. Dein Wort führt uns zusammen. Lass es unter uns so verkündigt werden, dass wir es mit Freuden hören. Schenke uns deinen Heiligen Geist, damit wir dir allein von ganzem Herzen vertrauen und deiner Stimme folgen. Das gewähre uns durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Ich lese aus Matthäus 22, überschrieben ist der Text die Frage nach der Berechtigung der kaiserlichen Steuer. Daraufhin kamen die Pharisäer zusammen und berieten, wie sie Jesus zu einer Äußerung verleiten könnten, die sich gegen ihn verwenden ließe. Sie schickten ihre Schüler in Begleitung der Anhänger des Herodes zu ihm und ließen ihm folgende Frage vorlegen. Meister, wir wissen, dass es dir nur um die Wahrheit geht. Wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit leiten und fragst nicht, was die Leute dazu sagen. Denn du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. So sag uns nun, ist es nach deiner Meinung richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Aber Jesus durchschaute ihre böse Absicht. Ihr Heuchler, sagte er, warum stellt ihr mir eine Falle? Zeigt mir die Münze, mit der ihr die Steuer bezahlt. Sie reichten ihm einen Denar. Wessen Bild und Name ist darauf? Fragte er. Sie antworteten, das Bild und der Name des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie so verblüfft, dass sie Jesus in Ruhe ließen und weggingen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja. Wir wollen miteinander das Glaubensbekenntnis sprechen und wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir haben letzte Woche Kollekte zusammengelegt und die betrug 627,05 €. Vielen, vielen Dank für Ihre Gaben. Wir wollen auch heute wieder sammeln. Während der Klingelbeutel-Kollekte jetzt gleich für die Jugendarbeit unserer Gemeinde. Wir wissen, der CVJM macht im Auftrag der Gemeinde die Jugendarbeit. Und wir sind dankbar, dass wir einen hauptamtlichen Michael Kerberger dafür haben, der nah bei den jungen Menschen ist, der ihre Werte mit ihnen auf die Art der jungen Menschen miteinander teilt. Und er wird auch nächste Woche hier predigen, im Gottesdienst und die neuen Konfirmanden vorstellen. Und wir müssen einfach Kollekte zusammenlegen und spenden, damit wir uns das wirklich auch leisten können. Gleich am Ausgang wollen wir auch sammeln. Und da sammeln wir für Aufgaben im Bereich der Union Evangelischer Kirchen. Es geht hier speziell um die Erhaltung gefährdeter Kirchengebäude. Es geht eigentlich im Prinzip genau darum, historische Kirchen als sichtbare Zeichen in einer säkularen Welt zu bewahren. Jetzt für die Jugendarbeit.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Dass wir keinen Küster haben, kann man daran merken, dass ich ein bisschen klein bin. Uwe ist krank, von daher habe ich kein Podest, macht aber nichts. Ihr müsst da irgendwie mit leben, dass ihr immer nur so den Kopf seht. Der Predigtext steht im Römerbrief im 13. Kapitel, die Verse 1 bis 7. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Wer hingegen tut, was gut ist, braucht von denen, die regieren, nichts zu befürchten. Fürchten muss sie nur der, der Böses tut. Du möchtest doch leben, ohne dich vor der Regierung fürchten zu müssen. Dann tu, was gut ist, und du wirst sogar noch Anerkennung von ihr bekommen. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin, und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Bei Luther steht der Schwertgewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin. Indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht, vollstreckt sie an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Darum ist es auch richtig, dass er Steuern zahlt, denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern, zahlt dem Zollbeamten den Zoll, erweist dem Respekt, dem Respekt zusteht, und erweist dem Ehre zusteht. Das ist ein sperriger Text. Das kann ich schon am Gesicht von Martin Flohr ablesen. Als ich fertig war, verzog er den Mund etwas und ich dachte, jetzt würde ich gerne mal in seinen Kopf gucken. Das ist ein Text, wo die einen denken, lästig, so ein Text. Mach die Bibel zu, such was Schöneres. Die anderen denken vielleicht, naja, ich bin mal gespannt, wie geht sie denn mit so einem Text um? Wie kriegt sie das denn hin? Zumindest ist dieser Text geistliches Schwarzbrot und nicht christliche Milchsuppe. Denn die konsumieren wir ja gern und viel, aber es verändert manchmal nichts in unserem Leben. Hier müssen wir kauen. Und ob wir am Ende ausgekaut haben, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Denn ich bin mit dem Text nicht fertig. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich den las, bin ich zu meinem Mann gegangen und habe gesagt, hast du da schon mal drüber gepredigt? Wir können ja schon mal Predigten austauschen. Daraufhin ging er in sein Arbeitszimmer, guckte nach und sagte, nee, über den habe ich auch noch nicht gepredigt. Und er predigt schon viel länger als ich. Wir haben uns, glaube ich, immer gedrückt. Jetzt ging es nicht. Vorgeschlagene Predigttexte sollte man dann auch nehmen. Ein sperriger Text, der eine spannende Geschichte hat, eine Geschichte bei Paulus, der diesen Text geschrieben hat, seine Vor- und Situationsgeschichte. Und wir haben eine Geschichte, die geprägt ist von zwei Jahrtausenden. Und in denen ist dieser Text oft missbraucht worden. Jesus ist übrigens auch betroffen, nicht von diesem Text, sondern einige Jahre vorher. Das haben wir jetzt eben in der Lesung gehört. Jesus hatte eine Antwort, er hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Vielleicht ist das ja die Antwort. Mal schauen. Es ist ein unzumutbarer Text, nicht nur sperrig. Er ist unzumutbar. Da wird in Brasilien ein neuer Präsident gewählt und mir schlackern nicht nur die Ohren. Da gibt es Länder, erfüllt einen der Zorn, wer da gewählt wird. Da wählen Menschen aus Protest Parteien, wo ich denke, wisst ihr, was ihr damit anrichtet? Es gibt in dieser Welt so unendlich viele Machthaber, die ihre Macht missbrauchen. Und denen soll ich mich unterordnen? Ist er doch nur ein Zeitdokument, dieser Text? mal interessant zu lesen und zu sagen, so war das eben damals und wir heute, wir leben ja wirklich in einer Demokratie, das ist noch etwas anderes. Erwartet wird in einem demokratischen Staat was anderes von uns erwartet, als sich dem Staat unterzuordnen. Dann habe ich mich aber gefragt, warum steht dann der Text immer noch in der Perikopenordnung? Man hat so viele Texte rausgeschmissen, die ich interessant finde. Ausgerechnet den hat man drin gelassen. Jetzt gucken wir mal, was damals Sache war, worauf Paulus reagierte. Der Hauptsatz in diesem Text, und an dem hängt alles, ist tatsächlich dieser Einleitungssatz: Jeder Mann sei Untertan der Obrigkeit, so hat Luther übersetzt, die Gewalt über ihn hat. Und dann kommen zwei Begründungen im Text. Denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Also irgendwie hängt sie ja an Gott. Und denn die Herrschenden sind nicht zu fürchten für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber nicht fürchten, so tue das Gute. Das Interessante ist ja, dass wir, wenn wir die Paulus-Texte lesen, kümmert sich Paulus ja vielfach um das Leben in der Gemeinde, das Zusammenleben, die Begabungen, die Menschen haben, die Liebe, mit denen wir untereinander uns gegenseitig helfen sollen. Aber er hat an ein paar Stellen auch Texte, wo es um die Umwelt geht. Denn diese Christengemeinde, auch die in Rom, lebte ja in einer bestimmten, auch politischen Situation und wurde auch mit dieser politischen Situation immer wieder konfrontiert. Und das Erste, was wir tatsächlich ganz schwer oft nur begreifen können, mir fiel es vorhin beim Gebet von Michael Gutja nochmal ein, dass damals die Christengemeinde eine sehr kleine und bedrängte Gemeinde war. Die musste immer auf der Hut sein. Die war sehr schnell der Willkür von Machthabern ausgesetzt. Wenn man wieder einen Sündenbock brauchte, dann mussten auch manchmal die Christen her. Das ist übrigens ganz ähnlich heute. Es gibt Länder, wo Christengemeinden ganz kleine Minderheiten sind. Ich weiß das noch von Claudia Veresch-Oplau, die ja hier mal Vikarin war, die dann in China waren. Das war so eine Zeit, wo es allmählich eine kleine Wende in China gab. Aber es gab da nur noch Hausgemeinden. Hinter verschlossenen Türen trafen die sich und bemühten sich, möglichst nicht anzuecken. Außerhalb dieser vier Wände ein ordentliches und braves Leben zu führen, so wie es die Partei vorschrieb. Und das gibt es in einigen Ländern noch, da wo Christen eine Minderheit sind. Das Motiv des Paulus ist sicherlich auch eine Aufforderung zur Klugheit und zum Realismus. Ihr kleine Gemeinde in Rom, ihr könnt da nicht rausgehen mit Riesendemonstrationen gegen den Machthaber in Rom. Das bringt euch überhaupt nicht weiter. Paulus, es erwähnt hier gar nicht in irgendeiner Weise, dass Menschenrechte, die es damals ja auch nur begrenzt gab, in Rom mit Füßen getreten wurden. Das alles kommt in seinem Text nicht vor. Paulus ist nur einer, der den Finger drauflegt und sagt, ihr Gemeinde in Rom oder ihr Gemeinde in Korinth oder wo es dann immer war, ordnet euch dieser Obrigkeit unter, wenn ihr leben wollt. Wenn ihr um des Evangeliums willen überleben wollt. Wenn ihr es weitertragen wollt, so hinter vorgehaltener Hand, bitte nicht allzu laut. Keine Großevangelisation im Zelt. Das war damals nicht angesagt. Er liefert keine Staatstheorie, sondern er spricht der Gemeinde in Rom zu: Gott hat es in der Hand. Mir gefällt dieser Wochenspruch so unheimlich gut. Und der Text von Karl Barth: Ich muss mich nicht fürchten, weil hinter allem letztlich Gott steht. Das hat übrigens auch viele Bürger der ehemaligen DDR durchhalten lassen. Und erst nach und nach, vielen wurde unterstellt, sie hätten sich ans System angepasst. Aber ich kenne einige und die haben gesagt, wir hatten keine Chance. Und wenn jemand hochbegabt war und hätte gerne Architektur studiert, aber er musste auf den Bau als Maurer, weil er Christ war. Da überlegt man sich schon, auch für seine Kinder, was macht man da? Paulus sagt, Gott hat es in der Hand und wenn ihr das Gute tut, müsst ihr keine Furcht haben. Bezogen auf unsere Zeit wissen wir, dass das mit dem Gut und Böse nicht immer so ganz einfach ist. Und ich kenne auch Menschen, die gut sind in dieser Welt. Wie schrieb Ulrich Wickert, der Gute ist immer der Dumme. So heißt der Titel eines Buches. Und er weist im Grunde genommen ein Stück nach, dass auch Gutsein in dieser Welt nicht immer unbedingt Früchte trägt. Da könnte ich sagen, Paulus, na ja, hast du vielleicht ein bisschen liebevoll übertrieben. Halten wir fest, das ist das Erste. Paulus spricht tatsächlich in seiner Zeit Menschen, Christen, eine kleine Gruppe auf ihr Verhältnis zum Staat an. Und er spricht eine Gruppe an, die oft der Willkür ausgesetzt ist. So, und jetzt kommt das Problem beim Text. Dieser Text hat eine schlimme Geschichte durchgemacht. Weil er nicht nur aus dem Zusammenhang gerissen wurde, sondern aus dem ganzen biblischen Zusammenhang gerissen wurde. Ich sag gleich mal zwei ganz andere Texte, die eigentlich da konträr zu stehen. Denn als das Christentum erstarkte, als plötzlich die Christen was zu sagen hatten, als plötzlich Menschen zwangsgetauft wurden, damit sie bloß auch Christen sind, als so ein Siegeszug des Christentums durch Europa ging und durch andere Teile dieser Welt, da hat das auch christliche Machthaber genutzt, diesen Text. Sie haben diesen Text ausgeschlachtet. Sie haben Menschen in Kreuzzüge geschickt und bitte, wenn einer euch heute sagt, ja, die Christen ganz schrecklich mit ihren Kreuzzügen, dann würde ich immer sagen, jawohl. Ich würde nie widersprechen. Machthaber haben Christen in Kreuzzüge geschickt, angeblich um Jerusalem zu befreien, aber eigentlich nur um selber Geld zu scheffeln, um ihre Macht zu steigern. Und da ist so ein richtiger Untertanengeist entstanden. Es gibt ein Buch mit dem Titel Der Untertan. Da wird das unglaublich gut beschrieben. Und das hat ein Stück im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg, also in diesen Zeiten, eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Und deshalb hatten es die Menschen im Widerstand der NS-Zeit auch so wahnsinnig schwer, geistlich zu begründen, warum sie in den Widerstand gehen. Bonhoeffer hat gelitten. Wie kann man es begründen? Wir haben immer Römer 13. Immer dieser Text, ordnet euch der Obrigkeit unter, denn sie ist von Gott. Es war ganz schwer. Und manche haben gesagt, ich kann es nicht. Und andere haben gesagt, doch. Um Gottes Willen müssen wir etwas tun. In Barmen gab es eine Synode 1934, schon ganz früh. Erst 5 Jahre später begann der Krieg. Aber da haben Leute wie Karl Barth schon ein Stück erkannt, was dieses System eines Herrn Hitler und anderen für Gefahren in sich birgt. Und sie haben in der Barmer Theologischen Erklärung in dem Punkt 5, der wird ganz selten zitiert, wir nehmen fast immer 1, da sagt er unter der Überschrift aus dem 1. Petrusbrief, fürchtet Gott, ehrt den König. Die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Das ist Römer 13. Barth hat ja mehr oder weniger die Barmer Theologische Erklärung in der Nacht- und Nebelaktion geschrieben und hat sie dann am nächsten Morgen vorgelegt. Und die armen Lutheraner hatten unheimliche Mühe, die haben die nämlich ziemlich zerrissen, aber sie ist trotzdem durchgegangen. Das Problem dieser Erklärung ist, dass hinterher die Lutheraner und die Reformierten weiterhin verfeindet waren. Das hat dem Zusammenhalt des Christentums in Deutschland nicht sehr gedient, um mal einen Hintergrund zu nennen. Ganz schwierige Zeit. Aber selbst Karl Barth, der ja Reformierter in seinem Herzen war, reformierter Schweizer, der hat erstmal Römer 13 formuliert. Und dann sagt er aber, wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über diesen besonderen Auftrag, nämlich für Recht und Frieden zu sorgen, die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Die sollte ja wunderbar untergeordnet werden. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche, das ist jetzt bezogen auf uns, hinaus staatliche Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen und damit selbst zu einem Organ des Staates werden. In diesem Text ist die Anerkennung von Römer 13 drin, aber unter dem spezifischen Aspekt, für Recht und Frieden zu sorgen. Das ist die Aufgabe des Staates. Und wenn wir wählen gehen, dann machen Sie sich das mal klar. Für Recht und Frieden zu sorgen, das ist die Aufgabe, auch heute der Parteien. 1934 gab es dann irgendwann nur noch eine Partei. Und der wurde alles untergeordnet. Wo ist die Grenze der Unterordnung unter die Obrigkeit? Das wurde damals gefragt. Und wenn man mal die Bibel liest, und ich lese gerne Bibel, unglaublich gerne, das ist ein wahrer Schatz. Aber manchmal muss man die ganze Bibel lesen. Vielleicht kann man die Speisegebote im 3. Mose rauslassen, die sind so anstrengend. Aber ansonsten, dann wird eine Geschichte erzählt von dem Propheten Daniel, der sich verweigert hat, vor dem König von Babylonien niederzuknien und ihn anzubeten. Mit allen Konsequenzen. Der landete nämlich im Kerker. Oder noch schlimmer, vor den Löwen oder im Feuerofen. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Also, alle Konsequenzen. Petrus und Johannes, eine ganze Ecke später, hatten den Mut vor dem Hohen Rat, waren auch Machthaber, geistliche Machthaber. Aber sie hätten es wahrscheinlich dann auch vor Pontius Pilatus gesagt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dafür sind sie schon mal eine Nacht ins Gefängnis gegangen. Sie sagten es, weil es um Gottes Ehre ging. Und die stand in Frage. Die Bibel ist nicht einheitlich bei ihrer Antwort, wenn es um die Staatsgewalt geht. Es gibt so unendlich viele Texte. Aber sie ist auch in einer bestimmten Zeit geschrieben. Und Römer 13 ist auch ein Text unter anderen. Wenn wir Loblieder singen, gleich beim Abendmahl tun wir das, und da freue ich mich drauf. Und darin Jesus auch als König anbeten, auch wenn wir ja gar keinen König mehr haben, dann können wir nicht einknicken, wenn Gott verspottet wird. Wenn Menschen Macht an sich reißen und dann die Geschöpfe Gottes mit Füßen treten. Dann geht das nicht, dann passt es nicht. Loblieder ermutigen immer zum Widerstand. Für diesen Gottesdienst liegt ein Brief des Rheinischen Präses vor. Und der erinnerte an das, was die Jutta vorhin schon mal gesagt hat, vor 80 Jahren. In der Nacht vom 9. auf 10. November brannten Synagogen und jüdische Gemeindehäuser. Mehr als die Hälfte sind auch im Rheinland stark beschädigt oder ganz zerstört worden. Juden und Jüdinnen wurden ermordet, gedemütigt und verhaftet. Und jetzt kommt der Satz, der mich dann immer auch nachdenklich macht. Viele unserer Gemeindeglieder damals beteiligten sich an diesem Verbrechen oder nahmen sie hin. Nur sehr wenige widerstanden. Und deshalb müssen wir auch heute gegen alle Formen der Judenfeindschaft einstehen. Dass Juden und Jüdinnen in Deutschland ohne Angst leben können, gehört zu unserer christlichen Identität. Denn wir haben nicht nur ein neues Testament, sondern wir haben auch das erste Testament. Berthold Klappert spricht immer von der einen Bibel und dem ersten und dem zweiten Testament. Weil alt heißt bei uns oft weg. Nein. Es ist die Bibel Jesu Christi. Und deshalb müssen wir auch das Wort erheben, wenn andere stumm sind. Das ist der Auftrag auch von Römer 13 her, und zwar im Kontext der ganzen Bibel. Und was ist unsere Herausforderung heute? Die AfD denkt im Moment nach über ihre Wortwahl, habe ich gestern Abend in der Heute-Sendung gesehen. Da gibt es ja so Begriffe wie Lügenpresse und andere. Und da hat ihnen doch tatsächlich ein Anwalt geraten, mit diesen Begriffen jetzt mal ganz vorsichtig umzugehen. Aber sie sind in der Welt. Und ich glaube, eine Herausforderung ist für uns, immer wenn wir solche Worte hören, zu sagen, ach, stimmt das wirklich? Das sehe ich aber anders. Das ist ein kleiner, aber vielleicht auch anstrengender Beitrag. Wie wir reden. Denn sonst werden schnell aus Flüchtlingen Vergewaltiger. Und da gibt's auch welche drunter. Das hören wir. Von den anderen hören wir nichts. Dann wird aus Medien wird die Lügenpresse. Und wer fröhlich in den sozialen Medien unterwegs ist, der hat zumindest eine Ahnung davon, wie gefährlich die sind. Wir haben unsere Volksvertreter gewählt. Wir leben wirklich in einer anderen Zeit. Und wenn uns etwas nicht passt, dann können wir in politische Gremien gehen. Wir haben so viele christliche Gremien, wir haben ja gar keine Zeit mehr für politische Gremien. Als ich Studentin war an der Pädagogischen Hochschule, da bin ich in ein politisches Gremium reingegangen. Ich wollte das mal wissen. Das war anstrengend. Meine Güte, habe ich mir mein Popo platt gesessen. Die trafen sich ja dauernd, war auch die 70er Jahre, da wurde ja über alles geredet. Aber ich habe viel gelernt. Ich habe auch viel für mein Pfarrersein gelernt. Ganz kleine Schritte gehen, ganz kleine Brötchen backen. Und dann vielleicht mit einem Kompromiss rausgehen und trotzdem sagen zu können, wir sind einen kleinen Schritt weiter. Und übrigens aus Frust, mal eben eine bestimmte Partei zu wählen, könnte auch das Spiel mit dem Feuer sein. Vor allen Dingen, wenn es dann brennt. Und das ist lebensgefährlich. Was würde Jesus tun, hat der Kirchenpräsident Martin Niemöller als Spruch über seinem Schreibtisch hängen gehabt. Er war Kirchenpräsident direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und als Leute Jesus fragten, sollen wir dem Kaiser Steuern bezahlen, hat er gesagt, ja, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Wir leben in einem Land, das demokratisch regiert wird. Zum Glück leben wir noch in einem Land, das demokratisch regiert wird, mit allen Rechten und Pflichten. Und zugleich wissen wir um den König aller Könige, den Herrn aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat. Ihm geben wir die Ehre, weil er die ewige Macht hat. Und genau das führt uns dazu, hinzugehen und uns einzumischen, wenn Gottes Ehre und das Wohl von Menschen angegriffen wird. Übrigens, der Text steht in der Perikopenordnung, weil es entscheidend für unseren Glauben ist, sich auch kritisch mit solchen Texten auseinanderzusetzen. Das ist meine Antwort. Ich schließe mit einem Gebet von Sylvia Bukowski, das sie geschrieben hat für den 9. November. Du treuer Gott, du siehst nicht weg, wenn Menschen Gewalt angetan wird. Du hörst nicht weg, wenn sie um Hilfe schreien. Du hältst dich nicht heraus aus den Konflikten, die Leben zerstören. Wir möchten gern mutiger sein als jene, die die Synagogen brennen sahen und nicht protestierten. Wir möchten verhindern, dass Hassparolen um sich greifen. Wir möchten für deine Güte einstehen. Aber manchmal sind wir auch zu feige. Manchmal lassen auch wir uns anstecken mit menschenverachtenden Gedanken. Manchmal sind wir kalt und abweisend gegen die, die uns brauchen. Gott, vergib uns und mach uns frei, dir beherzt und tapfer zu folgen. Amen. Wir singen, Liebe ist nicht nur ein Wort. Wir leben in dieser Welt und aus diesem Gottesdienst gehen wir wieder hinein, auch in alle unsere weltlichen Beziehungen und Situationen. Und dafür will Gott uns stärken im Abendmahl. Wir beten. Heiliger und barmherziger Gott, wir kommen zu dir und suchen deine Nähe. Wir sind so oft angefochten im Alltag unseres Lebens. Es gibt so vieles, was wir in dieser Welt nicht verstehen, worunter wir leiden. Und es gibt so manches, was wir verdrängen, weil wir keine Antwort haben, weil es uns auch manchmal lästig ist, weil es zu anstrengend ist, sich damit zu beschäftigen. Oftmals wollen wir unsere Ruhe haben. Wir übersehen, dass da Menschen auf der Strecke bleiben, zu denen du uns doch gesandt hast und die uns so nötig brauchen. Heiliger und barmherziger Gott, auch in der vergangenen Woche haben wir gesündigt, in Gedanken, Worten und Werken. Das tut uns herzlich leid. Und wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Christus hat sich unser erbarmt. Er spricht uns zu, deine Sünden sind dir vergeben. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Wir begrüßen die Kinder und Mitarbeiter des Kindergottesdienstes. Schön, dass ihr da seid. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr aus dem Kelch trinkt und von dem Brot esst, verkündigt ihr des Herrn Tod, bis er kommt. Christe, du Lamm Gottes. Yeah. Gott lädt uns an seinen Tisch. Wir dürfen kommen, wie wir sind. Manche von uns haben Freude im Herzen, manche Sorgen, manche Trauer. Da ist so vieles, was in uns ist. Und Jesus sagt, kommt her zu mir alle. Ich bin für euch da. Ich will trösten und aufrichten und stärken. Wir feiern das Abendmahl alkoholfrei. Es gibt einen Becher zum Trinken, einen zum Tunken des Brotes. Wir gucken mal, wie wir platzmäßig klarkommen. Und Sie wissen ja, wenn voll ist, nehmen Sie nur mal Platz. Die Kinder sind ganz herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen. Sie werden gesegnet. Und wir beginnen die erste Runde auch direkt mit den Kindern vom Kindergottesdienst. Denn dann können die hinterher wieder hochgehen, runtergehen. Und während des Abendmahls singen wir Loblieder. Und nun kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich unser Gott ist. So, erstmal die Kinder vom Kindergottesdienst, die nehmen schon mal mindestens die Hälfte hier ein. Passt auf die Kerze auf. Super, einfach noch ein bisschen nach links gehen.
Zusammenbleiben. Ich, dieser Welt, du Schatz in unserer Nacht, Gott.
Im Psalm 103 heißt es: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und mit diesem Satz geht in die neue Woche. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen.
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Geht hin im Frieden des Herrn, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen.
Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde
Lobe den Herrn, meine Seele. Er vergibt dir alle deine Sünde und heilet alle deine Gebrechen. Geht hin im Frieden des Herrn. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen.
Du bist die Kraft, die mir obfehlt. Du bist der Wert, der wirklich zählt. Alles bist du mir, Herr. Falle ich hin, stehst du mir bei. Hilf meinen Durst und sprichst mich frei. Alles bist du mir, Herr. Jesus,
lobe den Herrn, meine Seele. Er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Geht hin im Frieden des Herrn. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen.
Thank you.
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Deshalb schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha.
Ich habe noch Informationen für Sie und ich darf einladen. Nächste Woche zum Gottesdienst hier, 10.30 Uhr mit Michael Kehrberger und Vorstellung der Konfirmanden. Anschließend Gemeindeversammlung. Die Tagesordnung ist der Bericht der Vorsitzenden, Bericht des Finanzkirchmeisters, Personalangelegenheiten. Dann haben wir Informationen aus den Bereichen unter anderem Förderverein. Und dann haben wir den Punkt Erfahrungen mit dem Glockengeläut und dem Bild aus dem Kirchsaal. Und das Mitarbeitendenwochenende in Hausfriede. Nächstes Jahr vom 26.01. bis 27.01.19. Schon mal zum Vormerken. Abends haben wir um 18 Uhr Anbetungsgottesdienst. Dann haben wir am Donnerstag, den 15. November um 18.30 Uhr einen Heckinghauser Bilderabend mit Gerhard Dabringhaus im Café Johannis. Entlang der alten Straßenbahn, Bildervortrag und bergische Häppchen. Für 5 Euro Anmeldungen erbeten. Ich denke bei der Karin Mann oder im Café Johannis. Nach dem Gottesdienst können Sie auch wieder Kollektenbons bei Michael van den Borre beziehen. Er wird dann draußen sein, die können Sie dann bei ihm erwerben. Dann habe ich zu Beginn Karl Barth zitiert: Es wird regiert, Gott sitzt im Regimente. Darum brauchen wir uns nicht zu fürchten. Aber in der Konsequenz heißt das aber nicht, dass wir stillschweigend Ungerechtigkeit hinnehmen sollen. Denn Gott will uns gebrauchen, um für Gerechtigkeit einzustehen, so wie die Hildegard es auch in ihrer Predigt schon gesagt hat. Und das können wir tun. Wir können aufstehen für Gerechtigkeit. Und zwar einmal am 8. November findet ein Widerstandsgebet statt. Das wird von dem Amt für Gemeindeentwicklung ist das initiiert worden und am 8. November wird dafür in ganz vielen Gemeinden gebetet und hier in Wuppertal auch, und zwar in der Gemarker Kirche, wo die Barmer Theologische Erklärung verabschiedet wurde. Wir wollen ein Zeichen setzen und laden dazu ein. Man kann aber auch genauso gut in Hauskreise und Gebetskreise oder zu Hause beten. Und zwar ist das am 8. November von 18 Uhr bis 19 Uhr. Ein Widerstandsgebet für Menschlichkeit, Demokratie und Verständigung. Und dann hat Ilka Federschmidt noch aufgerufen, sich zu beteiligen an einer Demonstration gemeinsam gegen rechte Hetze. Da wird es für ein solidarisches Miteinander auf dem Bahnhofsvorplatz in Elberfeld am Sonntag, den 10. November, eine Demonstration geben. Und wir wollen uns um 12.30 Uhr am Kirchplatz vor der Citykirche treffen und gemeinsam dorthin marschieren. Herzliche Einladung auch dazu. Im Internet, auf der Homepage, kann man dann auch noch einiges nachlesen oder sprechen Sie mich nachher an. Samstag, der 10. November. Oh, Entschuldigung. Samstag, also am Donnerstag, den 8. November, das Widerstandsgebet und am Samstag, den 10. November, die Demonstration. Dann bitte ich Sie, sich zu den Fürbitten zu erheben. Getauft wurde letzte Woche Rick Scholz und gestorben sind und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurden Annemarie Schmieg im Alter von 95 Jahren und Doris Blume im Alter von 84 Jahren.
Lieber Vater, bitte nimm Annemarie Schmieg und Doris Blume gnädig bei dir auf. Bitte schenke du Trost den Trauernden. Lieber Vater, bitte segne und begleite Rick Scholz in seinem Leben. Bitte segne Familie und Taufpaten. Lieber Vater im Himmel, wir denken heute an unser Land. Als reich beschenktes Land danken wir dir für deine Barmherzigkeit und Treue. Du hast uns unter dem Segen des Friedens wohnen lassen. Bleibe bei uns mit deiner treuen Hilfe. Lass uns erkennen, wenn wir auf Irrwegen sind, und zeige uns deinen guten Weg. Lenke die Gedanken und Taten aller, die in Politik, Wirtschaft und in den Medien besondere Verantwortung tragen. Sei du ihr Beistand, gib ihnen Weisheit und Mut, dass sie sich von deinem Willen leiten lassen. Segne allen guten Willen und wehre der Selbstsucht und der Machtgier. Schenke den Schwachen Stärke und den Starken Besonnenheit. Sei in besonderer Weise bei den Völkern auf Erden, die um Recht und Freiheit kämpfen. Wir bitten dich für unsere Gemeinde, stärke sie, wo sie zu schwach ist. Zeige ihr ihre Bestimmung. Leite unser Herz und Hand, damit wir uns nach unseren Kräften für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen, Wunden verbinden und Hunger stillen. Gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ausgang und Eingang, Anfang und Ende. Das singen wir jetzt nochmal im Kanon.